Am Telefon ist jetzt Günther. Hallo, guten Tag. Ich bin gespannt auf Ihre Geschichte.
Ja, also Familiengeheimnisse kann ich nur sagen. Also ich bin restlos bedient von meiner Familie, wo ich herkomme.
Wieso?
So wie, ja, weil so im Alter so von 4, 5, 6, 7 bis zum 10, so wurde ich von meiner Mutter sexuell missbraucht. Es hat erst aufgehört, wie wir, also es war immer in diesem, wir hatten nur eine Badewanne, also es hört sich ziemlich unwahrscheinlich an, ich bin Jahrgang 65, aber, und das hat erst aufgehört, da war ich 11, 12, und hat das aufgehört, wie wir dann ein eigenes Dusche im Keller hatten. Mein Vater war Alkoholiker und ist jeden Tag besoffen heimgekommen von der Arbeit, hat schon während der Arbeit getrunken.
Und Sie konnten mit niemandem darüber reden?
Nee, und ich habe sogar noch immer den Familienfrieden nach außen aufrecht gehalten, als wäre da alles in Ordnung. Also da hatten wir mal einen Austauschschüler und der wurde auch ganz schlecht behandelt, also einen Franzosen. Und da haben Bekannte gesagt, ja, ihr behandelt den doch schlecht. Da sage ich dann, nee, wir haben behandelt ihn gut. Also das war für mich eine einzige Hölle. Ich habe 9 Selbstmordversuche hinter mir und nehme seit dem 19. Lebensjahr Medikamente und bin jetzt 47.
Herr Bär, wie schätzen Sie das ein? Da wird von den Eltern aus eine Atmosphäre kreiert, die das Kind einfach auch zum Schweigen und zum Mitschweigen auch veranlasst, oder?
Ja, also erstmal vielen Dank an den Herrn, dass er das überhaupt erzählt hat. Da gehört Mut dazu und das ist auch ein guter und ein wichtiger Schritt, das nicht nur mit sich herumzutragen, sondern Hilfe zu suchen und das auch öffentlich zu machen und auch anzuklagen. Wir erleben das sehr häufig, dass Kinder den Auftrag bekommen, Familiengeheimnisse nach außen zu bewahren. Die müssen dann alle 2 Stunden zur Bude gehen, um Alkohol zu kaufen. Die müssen bei Läden lügen, weil das es kein Geld gibt und Schulden machen. Die müssen den Schein der heilen Welt aufrechterhalten. Man nennt das dann teilweise Parenting, dass die Kinder quasi schon zu Erwachsenen, zu Eltern werden, um die Fassade der Familie nach außen hin aufrechtzuerhalten. Das ist eine Aufgabe, die Kinder überfordert. Und denen nimmt das die Kindheit. Das ist das große Problem. Wenn wir in der Therapie mit diesen Menschen arbeiten, und ich arbeite gerne mit Musik, mit Bildern, mit Gestaltungen und so weiter, dann kommen oft Bilder, dass der Rucksack voller Mühlsteine ist, dass es eine Riesenlast zu tragen gibt und die immer am Abgrund entlang. Und was dann wichtig ist und was dann notwendig ist, ist natürlich Entlastung zu bekommen übers Erzählen, übers Austauschen, über Verständnis, auch über den Zorn, auch über die Trauer um die verlorene Kindheit. Aber auch dann irgendwann wieder spielen zu lernen, wieder neu kindlich und nicht kindisch, kindlich sein zu dürfen, weil diese Kindheit ein Stück weit zumindest dann verloren gegangen ist und es gilt, die wieder zu erobern, wie ein verlorenes Terrain.
Und man braucht aber oft wahrscheinlich dann, wie Sie sagen, Hilfe, um das auch auszudrücken, durch Malerei, durch Musik oder ähnliches. Wie war das denn bei Ihnen, Günther? Wie haben Sie dann den Weg gefunden, sich auszudrücken?
Über Selbstmordversuche.
Als Hilferuf dann?
Ja, als Hilferuf und dann, meine Eltern haben mich noch entmündigt. Kam noch dazu, ich war in der Psychiatrie dann durch die Selbstmordversuche und dann haben meine Eltern gesagt, der muss entmündigt werden und dann haben die Ärzte mitgespielt, ich war 2 Jahre entmündigt sogar und es war eine Hölle ohne Gleich und dann habe ich gesagt, ich spiele in der WG und dann haben sie so viel Druck auf mich ausgeübt, dass ich nochmal einen Selbstmordversuch gemacht habe und dann hat meine Mutter noch bei dem Betreuer angerufen und hat gesagt, ich werde saufen und damit ich wieder zu Hause komme zur Mutter. Also meine Mutter hat dann auch noch einen Selbstmordversuch gemacht, um mich zu erpressen, dass ich wieder heimkomme.
Oh Mann, ist ja unfassbar, was ihre Eltern ihnen da angetan haben.
Und ich habe eigentlich jetzt totale Schuldgefühle. Also ich habe jetzt eigentlich in dem Sinn totale Schuldgefühle, dass ich überhaupt da bin. Also ich muss überhaupt mich entschuldigen dafür, dass ich überhaupt da bin. So ist mein Wesenszustand. Und das ist eigentlich unhaltbar. Und ich bin sehr traurig und habe eigentlich auch keine Hilfe im Grunde genommen.
Haben Sie denn Ihre Eltern damit dann irgendwann mal konfrontiert? Haben Sie sich
auseinandergesetzt? Ich habe meine Mutter beschimpft, du Drecksau, was hast du mit mir gemacht? Also das fand ich sogar, obwohl es mir dann hinterher schlecht ging, fand ich das besser. Weil eigentlich meine Wut muss ja ist dahin gekommen, wo sie hingehört. Und da habe ich in dem Moment habe ich gedacht, das war mal richtig, dass ich diese Sau gemacht habe. Das war so vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr. Und ich wusste es ja alles noch gar nicht. Das habe ich alles verdrängt. Und das kam immer in Psychosen zum Ausdruck. Also ich habe eigentlich vom Leben gar nichts gehabt. Also vom ganzen Leben, also jetzt nicht nur von der Kindheit.
Herr Bär, ist das auch typisch, dass sowas sich dann in einer Psychosebahn bricht und dann doch irgendwann wieder an die Oberfläche kommt?
Also was typisch ist, dass solche teilweise verdrängten Erfahrungen, dass die sich irgendwie der Bahn brechen. Ob das jetzt in der Psychose ist oder in anderen Ausdrucksformen, das ist ganz unterschiedlich. Wenn der Mensch etwas erfährt, was nicht aushaltbar ist, dann ist es eine gesunde Reaktion, das zu verdrängen. Dann ist es gesund, so zu tun, als wäre das nicht wirklich, als hätte man das nur geträumt. Das machen viele Kinder, das machen auch Erwachsene. Und dann gibt es teilweise Gedächtnisschwund oder scheinbare Halluzinationen oder andere Formen von Verschiebungen der Erfahrung. Ich finde, das ist keine Krankheit, sondern es ist erstmal gesund, dass man sich dagegen schützt. Und gleichzeitig ist aber diese Erfahrung im erlebten Menschen drin und die sucht sich irgendwie eine Bahn, in welcher Form auch immer. Das Entscheidende ist, dass man damit nicht alleine ist. Dass man den Zorn, die Trauer, die Zweifel, die Schuldgefühle, dass man die mit anderen Menschen teilt. Und das wäre auch mein Rat an den Hörer, sich Menschen zu suchen und therapeutische und andere Begleitung zu suchen, so schwer das vielleicht erstmal aussehen mag, um darüber zu reden, um ja wie auch immer sich auszutauschen. Denn die Schuldgefühle, die sind immer wieder da bei den Opfern. Wenn wir Menschen befragen, denen Schlimmes widerfahren ist, dann fühlen die sich alle schuldig. Wenn wir Täter befragen, die Schlimmes getan haben, dann fühlen die sich nicht schuldig. Wenn Sie Bücher lesen, Erinnerungen lesen von Menschen, die den Holocaust überlebt haben, die fühlen sich alle schuldig, aber die Täter nicht, die haben 1000 Ausreden. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Menschen andere Menschen treffen, die sagen, ja, du hast ein Recht zu leben, du bist das Opfer und die anderen sind die Verbrecher oder die Täter. Du hast ein Recht zu leben, du bist lebenswert und vielleicht auch liebenswert. Das kann man nicht nur aus sich alleine heraus entwickeln, dafür braucht man andere Menschen.
Günther, ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen, vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Haben Sie irgendwelche Adressen oder irgendwas? Was jetzt gezielt? Muss man da eine Traumatherapie machen oder was?
Da können wir Ihnen sicherlich nach der Sendung weiterhelfen. Ja, okay. Wir werden Sie zurückrufen und da kriegen Sie natürlich Hilfe an die Hand. Keine Frage. Ja. Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben und Ihre Geschichte erzählt haben. Dankeschön. Herr Bär, es ist auch oft so hatten wir es auch heute Morgen in unserem Feature als Beispiel, dass die Menschen, die dieses Geheimnis tragen, dass sie es weiter hüten, obwohl sie wissen, dass es eigentlich gar kein Geheimnis mehr ist. So war es auch eben bei diesem Vater der drei Frauen von dem Beispiel heute Morgen. Der hat einfach beharrlich weiter geschwiegen. Wo kommt das her, dass die Menschen dann einfach weitermachen, weiterschweigen?
Ja, vielleicht Schuldgefühle. Im besten Sinne, aber ich glaube eher, oft ist es die Scham, um das mal, also wer sich schämt, das ist noch positiv. Wer sich schämt und sich deswegen nicht traut, etwas nach außen zu bringen, da ist noch ein Gefühl dabei, da ist noch eine Spur von schlechtem Gewissen dabei. Und das, da kann man mit drüber reden, da kann man auch in Kontakt kommen. Dann gibt es aber, ein schöner Einsatz, ja. Da gibt es aber auch Menschen, die haben sich so eingerichtet, die glauben das selber. Die basteln sich ihre Wirklichkeit so zurecht, dass sie wie in dem Film laufen und in dem Film Teil des Films sind und so gefühllos auch werden gegenüber den Folgen bei den Opfern, bei den anderen Familienmitgliedern, dass sie da gar nicht mehr an sich kratzen lassen.
Das heißt, sie haben sich ihre Geschichte dann so sehr eingeredet, dass sie gar nicht mehr wissen, was wahr ist und was nicht.
Ja, ja.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung. Isabel ist da. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Hallo, was haben Sie uns zu erzählen?
Ja, also ich habe auch lange Zeit vermieden, Geheimnisse mehr oder weniger gewusst und mir sehr viel Schuld immer zugesprochen. Und zwar habe ich als 7-jähriges Kind zugesehen, als mein Stiefvater meine Mutter ganz schlecht behandelt hat, ich sag's mal so. Also die vergewaltigt, und das habe ich halt mir mit angesehen. Und mir ist generell bei Streiten, weil ich bin ja nur das nicht leibliche Kind von meinem Vater gewesen, war ich immer schuld, direkt an allem. Und irgendwann hat sich das bei mir so ausgewirkt, dass ich mir, egal was passiert, ich habe mir immer sofort die Schuld gegeben. Ob es der Schlaganfall von meiner Großtante war, da hat vorher nur eine 3 geschrieben in einer Klausur in der Schule. Da habe ich dann mich selbst verletzt eben, und das habe ich aber auch schon als kleines Kind gemacht, da habe ich mich gebissen oder so. Und mittlerweile komme ich davon ein gutes Stück weit weg. Eben die Therapie, die ich mache, immer noch, weil mir ein Verhängnis wurde, dass ich bei solchen Situationen, wie ich sie damals gesehen habe, im Fleisch erstarre, und bin dann selber mehrfach missbraucht worden von verschiedenen Leuten. Und irgendwann hatte ich mich dann so dran zu knapsen, dass es einfach nicht mehr ging und dass ich dann einfach ein Totalausfall war. Und mittlerweile habe ich das aber gut im Griff. Also ich kann mich für einige Sachen selber verantwortlich machen. Dann weiß ich aber auch, dass ich wirklich in der Verantwortung stehe und lasse es nicht mehr so auf mich übertragen.
Und wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie so sehr daran gearbeitet, dass Sie jetzt so auf dem guten Weg gegangen sind?
Ja, erstmal schön auf die Nase fallen mit Schwung. Gehört aber irgendwo mit dazu. Ich kam 2011 in eine psychosomatische Klinik, und da habe ich ganz tolle Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, mich ein Stück weit zu öffnen und bereit dazu zu machen, dass ich mich ganz öffne und an mir arbeite, dass ich einfach den Mut aufbringe. Bin dann auch sage und schreibe 2 Wochen in der Klinik gewesen, bis ich dann aber an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Dann bin ich eingewiesen worden in die nächste Psychiatrie. Und da ist dann irgendwann, als ich mich beruhigt hatte, dann auch mal der Groschen gefallen. Und da hat dann das für mich gefühlt das erste Mal so ein richtiger Lebenswille eingeholt. Und weil ich einfach mal Qualität, weil vorher war das immer nur, okay, ich war da und ich habe einen Job gehabt, den ich zu erfüllen hatte. Ich habe halt einfach funktioniert und hatte dabei aber keine wirkliche Lebensfreude oder Spaß daran. Außer ich war bei meiner Oma, weil meine Oma immer für mich mehr Mutter war als meine eigene Mutter. Zu der habe ich auch ein ganz unterkühltes Verhältnis mittlerweile, weil sie mir doch allen Ernstes kurz vor meiner Hochzeit diesen Jahres einreden wollte, dass ich schuld bin, dass unsere Familie zerbrochen ist. Der absolute Knaller.
Also auch wobei wieder diese Schuldfrage.
Ihr Mann hat den Mist gebaut, nicht ich. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, oh nee. Ja. Das lasse ich mir nicht sagen. Da habe ich dann irgendwann die Stärke aufbringen können. Ich denke, das war dadurch bedingt, dass ich jetzt eine ganz tolle Frau an meiner Seite habe. Also ne, ich bin mit einer Frau verheiratet und dass ich da einen ganz tollen Partner einfach an meiner Seite habe, der auch zu einem Zeitpunkt in mein Leben getreten ist, als es wieder so ziemlich bergab mit mir ging. Also es ist ja immer so, eine Behandlung ist ja immer eine Berg- und Talfahrt, aber das war...
Vielleicht da die Frage an den Herrn Bär. Isabel hat gerade erzählt, dass sie diese Schuld auf sich bezogen hat, auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen. Ist das typisch, dass sich das dann so ausbreitet?
Ja. Es ist so, es gibt natürlich eine ganz konkrete Schuldgefühle. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann kann ich das auch ganz konkret darauf beziehen, dass ich mich da schuldig fühle. Wenn aber Kindern etwas widerfahren ist, so eine Gewalterfahrung, wie sie eben von Isabel geschildert wurde, wobei es übrigens wichtig ist und die Traumaforschung sagt, es hat gleiche Folgen, ob man das selber unmittelbar erfährt oder ob man nur Zeuge geworden ist. Das hat die gleichen traumatischen Auswirkungen. Also wenn man da zum Objekt gemacht worden ist oder mitkriegt, dass jemand anders nur zum Gegenstand, zum Objekt gemacht wird, dann kommen Schuldgefühle, die wir existenzielle Schuldgefühle nennen. Das ist wie bei dem Hörer, ich bin schuldig, dass ich lebe, oder ich bin an allem schuldig. Und diese Schuldgefühle sind so wie ein Nebel, der durch alle Ritzen kriecht und sich überall drauflegt. Und dann braucht es andere Menschen, die da Stopp sagen und die das ein bisschen auseinanderklamüsern und da helfen.
Isabel, vielen Dank für den Anruf und alles Gute weiterhin. Vera ist in der Leitung. Vera, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich habe die Sendung bisher verfolgt. Erstmal mein Mitgefühl an die Vorredner. Auch keine schönen Geschichten.
Was haben Sie erlebt?
Ja, also im Prinzip in Kurzform. Also das kann man gar nicht, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, denke ich.
Ja, genau.
Es ist einfach so, in Kurzform, meine Mutter ist nachts arbeiten gewesen. Ich war alleine, also schon als 5-6-jähriges Kind. Mein Bruder wurde von meiner Mutter halb totgeschlagen mit Riemen, mit Kochlöffel, also mit allem, was ihr zwischen die Finger kam. Sie hat ihn auch nachts aus dem Bett rausgezogen. Also ganz üble Geschichte. Ich selber weiß bis heute nicht, wer mein Vater ist. In meiner Geburtsurkunde steht jemand, der nicht mein Vater ist. Auswirkungen auf mich, ganz kurz. Bin in die Drogen abgerutscht. Ich hatte schon mit 8 Jahren Selbstmordgedanken. Ich würde mich irgendwo auf die Schienen legen. Ich habe dann irgendwann vom Leben eine Rechnung gekriegt, bin schwer krank geworden und habe plötzlich mich auf die Suche nach den Gründen gemacht. Bin ganz tief mit Psychologie, Reiki und einigen Sachen in die Richtung, auch Esoterik, bin ich in die Ursachen rein und habe angefangen aufzuarbeiten und mein Gehirn klar zu bekommen, dass ich, wie die Vorrednerin schon sagt, nicht schuld bin.
Ja.
Dass ich Opfer bin, dass ich nicht schuldig bin, dass man mich geschlagen hat, dass man mich missbraucht hat, dass Männer mich missbraucht haben, dass ich immer verlassen wurde, also dass ich nicht schuld bin. Und umso mehr ich mich da reingearbeitet habe, umso gesünder wurde ich. Und gut, meine Lungenfibrose bleibt, die geht nicht mehr weg, aber sie ist zumindest mal gestoppt. Also ich persönlich weiß heute, dass die Lungenfibrose mehr so ein Zeichen war, willst du jetzt leben oder willst du sterben? Also ich war mit einem Fuß schon so im Grab.
Also es hat sogar richtig körperliche Auswirkungen, so etwas zu erleben.
Ja, absolut,
dann.
Absolut. Und das Schlimmste ist wirklich, das Leben funktioniert nicht. Man kann nicht arbeiten, man kann keine sozialen Kontakte haben. Man denkt immer, die Leute denken schlecht über einen. Die Leute reden über einen, die mögen einen nicht. Ja. Man kann keine Kritik vertragen. Man hat so viele Ängste. So. Also es ist ganz konfus, das kann man in der Sendung gar nicht abarbeiten.
Aber vielen Dank. Vielen Dank, Vera, dass Sie uns das erzählt haben. Herr Dr. Bär, es sind krasse Geschichten, muss man sagen, die wir hören, die Sie jeden Tag auch in Ihrem Alltag hören. Wie gehen Sie denn daran? Wie können Sie helfen?
Ach ja, also erstmal sind all diese schlimmen Geschichten ein Zeichen dafür, wie viel Schlimmes es wirklich gibt. Man kratzt an dem Thema Familie, an dem Thema Familiengeheimnisse und zum Vorschein kommen Gewalt und Traumata. Das finde ich auch symptomatisch für die Situation, in der wir leben. Wie man damit umgehen kann, ist, all diese Erfahrungen sind Beziehungserfahrungen. Da haben andere Menschen diesen Hörern und Hörerinnen etwas und vielen anderen etwas Schlimmes angetan. Leiden braucht neue Beziehungsheilung. Man braucht andere Beziehungen, die würdigen, die respektvoll sind, die verständnisvoll sind, durchaus auch kritisch, aber die den Menschen als Menschen respektieren. Beziehungsleiden braucht Beziehungsheilung. Das ist der Weg, wo wir als Therapeuten was anbieten und wo es auch wichtig ist, über die Therapie hinaus auch in der Vorbeugung eine Kultur der Achtsamkeit zu schaffen, eine Kultur, dass wir auf Menschen achten, dass wir mitbekommen, wenn die verstört sind. Leiden zeigt sich durch alle Geheimnisse hindurch und dass wir diese Menschen ansprechen und denen ein Ohr leihen und ein Auge auf sie werfen.
Vera, vielen Dank für den Anruf und
ja, ich danke auch.
Alles Gute.
Ich auch.
Herr Berg, kann man denn sagen, irgendwann kommt alles ans Licht?
Nein, das kann man nicht sagen. Die Menschen sind so komplex und so kompliziert, dass nicht alles ans Licht kommt. Aber ich glaube schon, dass Schlimmes sich immer wieder zeigt. Also es gibt nicht wirklich absolut verborgene Geheimnisse. Ungelebtes Leben, überforderndes Leben, Gewalt und solche Erfahrungen, die zeigen sich in Krankheiten, in Verstörtsein, in den verschiedensten Erscheinungsformen. Da helfen auch gar keine Kataloge, da hilft es wirklich den Menschen, achtsam gegenüber zu sein und die zu respektieren.
Also einfach ein bisschen mehr aufeinander achten und aufeinander eingehen.
Ein bisschen viel mehr.
Dr. Udo Bär, vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben. Vielen Dank auch an alle Hörer, vor allem an die, die angerufen oder uns geschrieben haben. Leider können nicht immer alle durchkommen. Falls Sie mehr erfahren möchten, darf ich Ihnen noch das Buch von Herrn Bär empfehlen, wie Traumata in die nächste Generation wirken. Ich bin Linda Brehm und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.